Fun Fact, wusstet ihr, dass Russland ursprünglich dem Fürst von Liechtenstein Alaska angeboten hat?
What? Echt jetzt? Nee, das wusste ich auch nicht. Das ist ja wild. Das ist
so geil.
Und der hat gesagt, nee, Mann, brauche ich nicht.
Scheiße. Das wäre so lustig, wenn das Liechtenstein wäre.
Das wäre wirklich wild. Liechtenstein einfach die Fläche vermillionenfacht.
Vermillionenfacht, easy, ja. Das ist so geil.
Liechtenstein, ey.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich bin Ole,
neben mir sitzt... Ich dachte, ich darf mich vorstellen.
Ich dachte, ich darf noch einen Satz mehr sprechen. Mach. Neben mir sitzt Numero Uno, der beste Podcaster im Land. Jetzt kannst du deinen Namen sagen.
Das ist ja richtig doof. Das ist ja Selbstbeweihräucherung.
Nee, ich hab dich ja beweihräuchert.
Aber dann tue ich ja so, als ob
Tore!
Ich das akzeptieren will.
Ja, willkommen! Wir sind wieder zurück. Wir haben eine Woche ausgesetzt. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann Shoutout.
Ist cool, cool, dass ihr dass euch das da nicht so zu Herzen gegangen ist. Uns ist es tatsächlich sehr zu Herzen gegangen. Uns tut es immer wahnsinnig leid, wenn wir eine große Folge ausfallen lassen müssen. Aber dieses Mal war einfach so viel los. Wir hatten beide mega viel Uni-Stress und dann sind auch noch andere Dinge passiert.
Ja, 100%. Ich habe ziemlich viel von den Klausuren letztes Jahr in dieses Jahr geschoben und habe gesagt, ja, ich mache eine Hausarbeit, eine Facharbeit. Es hat sich angesammelt, dass es ziemlich viel wurde. Das heißt, Tore musste super, super viel machen. Ich glaube, dein Grund war jetzt auch Uni einfach. Ne?
Ja, ich hatte auch Abgaben und Sommersemester ist immer voller, du weißt es selber.
Das ist tatsächlich so. Ich hatte dann noch einen, sagt man, privaten Umzug?
Du warst privat noch unterwegs.
Ich war mit privat
Kisten
noch unterwegs.
In Oldenburg, genau.
Ich habe eine neue Wohnung bekommen, die auf jeden Fall näher in der Nähe von der Uni ist. Und das heißt, ich kann mehr für den Podcast machen, ne?
Also es ist man ja wirklich spart, so. Ja, man spart Arbeitsweg.
Ich spare mir
einfach
jeden Tag so eine Viertelstunde bis 20 Minuten Weg zur Uni.
Und zur BIP. Du bist schneller in der BIP für die Recherche.
BIP ist mein neues Zuhause. Seit ein paar Jahren wirklich eigentlich eingezogen. Wollen wir schon reingehen oder möchtest du noch was sagen zu unserem...
Ich würde gerne so ein bisschen einleiten, was wir heute tun werden. Denn das hier, du hast es eben schon gesagt, ist nochmal eine B-Seite vor einer großen Geschichte. Wir haben nämlich für die nächste große Geschichte mit einem sehr coolen Menschen gesprochen. Er ist auch Podcaster und ich weiß, er mag die Bezeichnung nicht so gerne, aber
er ist kein Historiker. Er ist es nicht. Wir haben ihm versprochen, dass wir nicht sagen, dass er Historiker ist.
Aber er ist auf jeden Fall besser historisch informiert als wir.
Er ist historisch bewandert auf jeden Fall. Ich glaube, so viel kann man sagen. Wir sprechen heute über Lewis and Clark. Vielleicht sagt euch der Name der Expedition schon etwas. Wenn nicht, klärt euch Tore nochmal mit ein paar Details auf.
Ja, es geht heute und in der nächsten Folge um die Lewis and Clark Expedition. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Expeditionen der Welt. Eine Gruppe von Menschen, die in Amerika, in den USA loszieht, nach Westen geht, um dort Land zu kartieren. Und zwar ein riesiges, großes Stück Land, was sich die USA quasi davor über Nacht neu angeeignet hatte.
Genau, die haben sich nämlich mit dem Kauf Louisianas Anteile von Frankreich gesichert für den Preis von 15 Millionen US-Dollar. Sie sind heute ungefähr 272 Millionen US-Dollar, aber ich glaube, man kann sagen, unglaubliches Schnäppchen. Also ich glaube, so ehrlich müssen wir sein
gewesen.
Frankreich hat da nicht so viel gesehen, ne? Also es gab verschiedene indigene Siedlungen da, aber sonst war da halt einfach nur Natur. Und deswegen haben sie eben Lewis und Clark mit einem Gefolge losgeschickt, dass sie einmal alles kartieren, was da liegt, weil die Karten waren weiß in der Zeit.
So ein bisschen so wie so ein reicher Typ, der sich so ein richtig teures Auto kauft für 272 Millionen Dollar und dann sein Gefolge losschickt und sagt, hier, guckt euch das mal an, lest euch mal die Gebrauchsanleitung durch. Ich muss erst mal wissen, was ich mir da überhaupt
gekauft
habe. Genau,
macht mal so einen Plan von diesem Auto, weil den Vereinigten Staaten war ja auch nicht ganz sicher, wie gut dieses Land da ist.
Ja genau, was ist da überhaupt? Du hast es eben schon gesagt, die Karten waren weiß und ihr merkt schon, da hängt ganz schön viel historischer Kontext dran.
Und ich glaube, diese ewig lange Vorgeschichte ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das nicht alleine. Wir holen uns eine historisch kennende Person heran, die so ein paar Hintergründe, besonders zu der Vorgeschichte der Lewis and Clark Expedition, nochmal ein bisschen erläutern kann. Und das wird für diese Folge Ralf sein.
Ralf ist selber Podcaster, er ist Host von Déjà-vu Geschichte, ein sehr, sehr cooler Podcast. Wenn ihr Lust habt, wir haben ihn euch in den Shownotes verlinkt und das werden wir auch in der nächsten Folge tun. Dann hört da super, super gerne mal rein, er ist wahnsinnig sympathisch. Wir haben lange, lange, lange mit ihm über die Lewis and Clark Expedition gesprochen.
Ja, sehr lange.
Das war wirklich eines der längsten Interviews, die wir je geführt haben. Und er hat uns nochmal richtig guten und vor allen Dingen fundierten historischen Input zu dieser ganzen Geschichte gegeben.
Das heißt, mit Ralf werden wir jetzt darüber sprechen, was waren die Vereinigten Staaten überhaupt damals, wie lief diese Expedition ab, warum wurden gerade Lewis und Clark auserwählt und ganz wichtig, wir sprechen zum Ende nochmal darüber, was diese Expedition mit der ganzen USA gemacht hat.
Und das war für mich irgendwie der spannendste Teil vom ganzen Interview, weil Ralf es geschafft hat, von der Lewis and Clark Expedition, von diesem ganzen Selbstverständnis, was man damals hatte, einen Bogen zu schlagen auf die USA heute. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer noch wahnsinnig relevant ist.
Ihr werdet in dem Interview vielleicht Namen hören, die ihr noch nicht kennt, wie zum Beispiel Toussaint Charbonneau. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann könnt ihr, wenn ihr ungeduldig seid, natürlich einfach googeln. Oder ihr hört es euch an, wartet eine Woche ab und dann werden wir euch ganz genau erklären, wer diese Menschen eigentlich sind.
Jetzt erstmal wünschen wir euch viel Spaß mit dem Interview.
Wenn wir jetzt grundsätzlich über diese Lewis and Clark Expedition sprechen, dann wäre es ja schön zu wissen, welche Motivation hatte die USA, diese Expedition zu organisieren und vor allen Dingen, welche Ziele standen dahinter?
In Nordamerika, wenn wir da jetzt im 18. Jahrhundert mal einsteigen wollen, sind wir ja natürlich noch mittendrin in der Kolonialphase. Wir haben da Mitte dieses Jahrhunderts ungefähr so eine Aufteilung, ich versuche es mal grob zu beschreiben, dass wir an der Ostküste, das sind ja diese 13 ursprünglichen Kolonien, ne? Das ist das britische Kolonialgebiet, die würden ja dann später zu den unabhängigen USA erstmal werden. Wir haben dann aber in dem, was heute die USA sind, südlich davon erstmal auch noch Spanien sitzen. Die haben einerseits Kontrolle über Florida, andererseits aber auch weiter im Westen. Also das geht dann von Mexiko, kann man sich vorstellen, da lohnt sich vielleicht auch eine Karte rausnehmen, alle die zuhören, geht das dann so quasi in den Norden rauf, eigentlich in den gesamten Raum, der die heutigen ja südwestlichen USA sind. Also Texas, Kalifornien sind die zwei großen, aber dann auch Nevada, Arizona, New Mexico, Utah, Colorado und sogar noch ein bisschen mehr. Also wirklich ein ganz riesiges Gebiet. Das ist alles spanisch kontrolliert. Ja, und dann haben wir im Norden vor allem, also im heutigen Kanada, im 18. Jahrhundert auch noch französisches Gebiet. Das erstreckt sich da so entlang der großen Seen, aber dann eben auch noch so entlang des Mississippi in Richtung Süden runter und dann ganz am Süden des Mississippi ist ja auch noch New Orleans, was auch französisches Gebiet ist. Man muss aber bei all diesen Gebieten jetzt sagen, gerade all das, was hier westlich des Mississippi außerhalb der britischen Gebiete ist, also vor allem spanisch, französisch, das waren halt erstmal Claims. Das war jetzt nicht echte Herrschaft über dieses Land, so kann man sich das einfach nicht vorstellen. Dort haben kaum spanische oder französische SiedlerInnen gelebt, da war kaum jemand. Das heißt, die meisten Menschen, die dort gelebt haben, waren halt einfach Native Americans, nach wie vor. Ne? Und Frankreich oder Spanien haben halt einfach mal behauptet, ja, das ist jetzt unseres. Gerade in der französischen Seite ist es so, dass diese zentralen USA, wo die da aktiv waren, also vom Norden rein, den Mississippi runter, man in erster Linie eigentlich Handel mit Pelzen getrieben hat. Da waren halt ja einige sogenannte Trapper vor allem unterwegs, die halt da ja Pelze gejagt und dann halt auch verkauft haben. Sehr viel auch Handel getrieben haben mit Indigenen in der Gegend. Ja, und auf spanischer Seite war da nochmal sogar weniger los. Also da war ja auch nichts zu holen, weil das war großteils relativ unangenehmes Wüstenklima. Das heißt, wenn wir dieses Land um den Mississippi und westlich davon uns da jetzt anschauen in der Zeit, ne, um das jetzt ja später auch gehen, dann würde man auf einer Karte das vielleicht als Spanisch oder Französisch irgendwo einzeichnen. Aber in erster Linie war das nichts davon. Da lebten halt Native Americans und da hat sich de facto von der Einmischung aus Europa eigentlich wenig wirklich vor Ort her geändert. Diese Art von Gleichgewicht kommt jetzt aber doch, wenn wir so im Verlauf des 18. Jahrhunderts uns dann anschauen, Mitte der 1700er Jahre, doch recht gewaltig ins Wanken. Und das erste Mal, dass das passiert, ist in den 1750ern und 1760er Jahren. Da kommt es zu einem recht bedeutenden Krieg in Europa wie auch in Übersee. Das ist der Siebenjährige Krieg. Der wird vor allem geführt zwischen Großbritannien und Frankreich, aber eben in Nordamerika auch vor allem eigentlich mit ihren jeweiligen Verbündeten unter den Natives. Und der Krieg ist jetzt so, dass er für Frankreich wirklich absolut verheerend endet. Also die verlieren da eigentlich auf ganzer Front. Übrigens gibt es da auch einen gewissen, gar nicht mal so indirekten Zusammenhang zur Revolution in Frankreich ein paar Jahrzehnte später, weil das war auch eine ziemlich teure Niederlage. Da musste man ja dann irgendwie Steuern einheben, was bekanntlich nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, ganz konkret kann man so sagen, nach dieser Niederlage Frankreichs in den 1760er Jahren muss es im Prinzip das gesamte Gebiet, was jetzt als Kanada gilt, an England / Großbritannien abtreten. Dann auch alles, was es so östlich des Mississippi hatte, was jetzt nicht sonderlich viel war. Und alles, was aber westlich des Mississippi war, das musste Frankreich jetzt an Spanien abtreten. Das macht jetzt unsere mentale Karte Mitte des 18. Jahrhunderts schon wieder ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt dieses britische Kanada, das können wir jetzt erstmal ignorieren. Das wird auch für die Geschichte von Lewis und Clarke dann nicht mehr sonderlich interessant. Wir sehen aber dann an der heutigen US-Ostküste, eigentlich von der Küste bis zum Mississippi durchgehend britisches Gebiet. Also auch das ist jetzt schon deutlich einfacher. Wir haben da immer noch die 13 Kolonien und wir haben dann quasi westlich davon bis zum Mississippi-Fluss eben neue Territorien. Das waren jetzt noch keine Staaten, aber war eben britisches Gebiet, ne? Wurde dann auch später erst langsam Teil der USA werden. Und westlich des Mississippi haben wir dann eben spanische Besitzungen, aber nach wie vor ne, gleiche Einschränkung wie vorhin. Die sind sehr lose kontrolliert und in Wirklichkeit de facto kaum kontrolliert, eher nur so geclaimed. Dann kommt aber schon der nächste Schlag. Also da bleibt echt wenig jetzt beständig in der Zeit, weil dann kommt ja jetzt schon die amerikanische Unabhängigkeit. Der Krieg, von dem ich geredet habe, der Siebenjährige Krieg, endet in den 1760ern und in den 1770ern beginnt ja der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Und das Resultat dessen, der ist ja, wie wir wissen, erfolgreich für die späteren USA, wird jetzt alles östlich des Mississippi eben nicht mehr britisch, sondern amerikanisch. Kanada wollen wir jetzt mal ausklammern, aber das bleibt britisch. Und ja, da würde sich jetzt dann doch auch einiges ändern für das, was jenseits des Mississippi liegt. Das blieb zwar erstmal spanisch, aber wir werden sehen, auch das würden die USA jetzt nicht unbedingt für immer so akzeptieren. Damit springen wir jetzt auch langsam dann ins 19. Jahrhundert. Und damit sind wir jetzt auch schon sehr nah an der Zeit von dem, was dann eben mit Lewis und Clarke passieren würde. Das beginnt ja ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Weil da kommt in Europa etwas auf, was auch in Nordamerika so seine Spuren hinterlassen würde. Nämlich kommt Napoleon in Frankreich an die Macht. Und der verändert da jetzt wieder einiges. Erstmal schafft der es nämlich, dadurch, dass er in Europa ziemlich Druck auf Spanien ausübt, dass er die alten französischen Besitztümer in Zentral-Nordamerika zurückbekommt. Das heißt, das, was man jetzt als ja, Louisiana eigentlich gesehen hat, wird jetzt wieder französisch. Aber noch viel wichtiger, das kriegt Frankreich zwar zurück, aber wirklich viel Interesse an Nordamerika hat der Napoleon eigentlich nicht. Und das ist jetzt das, was die Situation ziemlich radikal verändern würde, weil die noch jungen USA schicken jetzt eine Gesandtschaft nach Paris und wollen dort jetzt mal anklopfen, ob sie nicht vielleicht die Stadt und den Hafen von New Orleans von Frankreich kaufen könnten. Weil den wollte man einfach schon länger haben. Da aber Napoleon nicht so wirklich viel Interesse an Amerika allgemein hatte, kommen da jetzt diese Gesandten der USA in Paris an, fragen um New Orleans und was macht Frankreich? Die bieten ihnen kurzerhand einfach das ganze Ding zum Verkauf an. Einfach das gesamte Gebiet da, ganz französisch Louisiana. Und das muss eine ziemlich krasse Szene gewesen sein, weil da schickt Präsident Jefferson was damals eben die Unterhändler rüber. Die haben von ihm die Erlaubnis bekommen, bis zu 10 Millionen Dollar auszugeben, nur für die Stadt und den Hafen von New Orleans. Und da bietet ihnen in Paris einfach Frankreich das gesamte Gebiet bis zu den Rocky Mountains rüber für nur 15 Millionen an. Also 50% mehr für ein Vielfaches der Landmasse natürlich. Damals, man kann sich denken, ne, Kommunikationswege zwischen Frankreich und den USA, das war natürlich ziemlich langsam. Das heißt, diese Gesandten, die fragen gar nicht mal groß bei Jefferson in Washington nach, sondern die sagen einfach zu, mein Gott, 50% mehr für mehr als das Hundertfache an Land kann man machen. Und damit kommt dann im Jahr 1803 der berühmte Louisiana Purchase zustande, was übrigens das größte Immobiliengeschäft in der Weltgeschichte ist. Die USA, müsst ihr euch vorstellen, verdoppeln damit über Nacht ihr Staatsgebiet, verdoppeln für einen echten Spottpreis, umgerechnet $127 für einen Quadratkilometer. Das ist unfassbar günstig. Man kann sich denken, ne, was man heute für einen Quadratmeter zahlt, wenn man irgendwo Land kaufen will. $127 für einen Quadratkilometer. Das Gebiet ist so groß, dass es noch heute, wenn man sich die heutigen USA anschaut, ein Viertel des Staatsgebiets ausmacht. Aber Und damit kommen wir jetzt dem Problem mit Lewis und Clark näher. So wirklich wusste man halt in Washington nicht, was man da eigentlich gekauft hat. Und jetzt liest man eben oft als Grund für diese Expedition, die ja dann ein Jahr nach diesem Kauf folgen würde, dass man dieses Gebiet jetzt mal kennenlernen müsste. Das muss man jetzt schon ein bisschen einschränken. Es gab schon Expeditionen davor, kleinere. Es gab auch schon Pläne für die Expedition oder für ähnliche Expeditionen vor dem Kauf. Also so direkt ist der Zusammenhang da jetzt nicht. Aber dieser Purchase macht dieses Unterfangen dann doch um einiges realistischer. Dieses Gebiet war nach wie vor weder amerikanisch, noch war es davor französisch, noch war es irgendwie spanisch, weil da waren ja keine AmerikanerInnen, da lebten ja immer noch ausschließlich Natives. Ja, und wenn jetzt dann im Jahr 1804 auf Geheiß Washingtons diese Truppe an Entdeckern losziehen würde, über die ihr uns ja erzählen werdet, um da dieses Land zu erkunden und zu kartografieren und, naja, zu entdecken, dann gab es da eigentlich strikt gesehen wenig zu entdecken. Zumindest gab es nur für Leute aus Europa kommend was zu entdecken oder aus den Osten der USA, weil natürlich lebten da schon lange Menschen, die das durchaus kannten. Aber das würde in der US-Geschichte ohnehin noch zum Trend werden und dass man da Native Americans ignoriert, ist jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme.
Ich finde es auch so krass, einfach der größte Landkauf der Geschichte.
Ist so irre,
ne? Und dann so verhältnismäßig günstig.
Ja, ja, man spricht immer über diesen Alaska-Deal, ne? Ole, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, weil der ja angeblich so kacke war.
Genau, aber das ist ja wohl auch ultra
viel schlimmer eigentlich, ja.
Ja, also. Der Alaska-Deal, der wirkt halt immer so. Ich glaube, da gibt es auch dieses Problem, dass Alaska halt so riesig aussieht auf Karten, ne? Wegen dieser Verzerrung im Norden.
Mercator-Verzerrung, ne? Ja.
Ja, genau, Mercator. Das heißt, man hat halt immer so diesen Blick darauf, dass das jetzt so ein Riesendeal war, weil ich meine, das war ja nochmal leerer natürlich.
Ja, das glaube ich auch, genau. Deswegen haben wir uns auch super schwierige Fragen überlegt. Nein.
Nice.
Du hattest ja schon gesagt, dass Frankreich das relativ entspannt rausgehauen hat, dieses riesige Gebiet. Es gab, das habe ich zumindest in meiner Recherche noch rausgefunden, es gab ja auch irgendwie mal so Pläne von Frankreich, Nordamerika komplett zu übernehmen. Hatte sich das dann nach dem Siebenjährigen Krieg zerschlagen oder war das immer noch ein Thema, als Napoleon an die Macht gekommen ist, dass Frankreich gesagt hat, lass uns vielleicht einfach komplett Nordamerika einnehmen?
Ja, also ich bin immer vorsichtig zu sagen, dass irgendwie das etwas über Nacht sich zerschlagen hätte, aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass diese Ideen spätestens mit dem Siebenjährigen Krieg einfach tot waren. Der Krieg wurde in den USA schon in genau der Sache geführt, ne? Also das war von französischer Seite in den 1750ern schon noch dieser letzte Versuch, kann man vielleicht sagen, ganz Nordamerika für sich irgendwo in Anspruch zu nehmen, vor allem gegenüber den Briten. Spanien war da schon irgendwie so am Weg raus als Kolonialmacht. Die hat man in Europa zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr so wirklich ernst genommen, sage ich mal. Aber das war halt vor allem dieser Konflikt zwischen Großbritannien und Frankreich. Und das hat Frankreich damals schon noch verfolgt, dieses Ziel. Der französische Staat ist nach dem Siebenjährigen Krieg de facto pleite. Da ist, ja, es gibt Riesenprobleme. Deswegen wird er dann, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, wird er dann auch diese Versammlung einberufen, die ja letztendlich dann zur Französischen Revolution wird, weil der König dann ja, also Ludwig XVI., dann Geld brauchte von den Ständen, was ja seit langem nicht passiert ist in Frankreich. Das hat alles einen Zusammenhang und dadurch ist es halt einfach so, dass wenn wir jetzt dann zu Napoleon kommen, später 1790er Jahre oder 1800 rum, da kommt das Gebiet dann mehr oder weniger überraschend, muss man ja sagen, von Spanien wieder zurück an Frankreich. Aber wie gesagt, erstens war da kaum irgendwie was erschlossen, das war nicht besiedelt, das war nicht eingebunden, weder von Spanien noch von Frankreich davor. Und es war vielleicht auch einfach jetzt nicht mehr realistisch, es war auch zu spät und Napoleon wusste das auch. Und dazu kommt natürlich, dass Napoleon einfach einen starken Fokus auf Europa hatte. Ganz schlicht und ergreifend. Ne? Wir haben da in der Zeit ja auch überall sonst im Kolonialreich bröckelt in Frankreich. Ne? Haiti habe ich noch gar nicht erwähnt. Da kommt es ja auch zur Revolution und zur Unabhängigkeit dann letztendlich. Ne?
Das war die profitabelste Kolonie, glaube
genau,
ich, ja. Frankreichs oder zumindest in Nordamerika.
Richtig, ja, das war bei weitem die profitabelste. Da würde man ja wirklich mit den Zähnen drum kämpfen. Das war ja eine sehr blutige Angelegenheit. Aber auch das würde Frankreich dann ja nicht halten können. Und ganz allgemein hat Napoleon jetzt mit Ausnahme dieser ganz profitablen Sachen, wo er schon auch gesehen hat, dass das irgendwie vielleicht einen Wert hat zu halten, hatte er einfach auch wenig Interesse dran. Und das ist diese Kombination so, dass es einfach zunehmend unrealistisch wurde. Vor allem dann nach der Unabhängigkeit der USA war es auch irgendwo nochmal vielleicht deutlicher als vorher, dass da eigentlich kaum was zu gewinnen war. Ich meine, die amerikanischen Kräfte haben es da geschafft, die Briten zu schlagen. Was sollen denn jetzt da die Franzosen machen, die nicht mehr eine große Basis mehr hatten in der Gegend? Das war das eine, und das andere war die Prioritätensetzung von Napoleon halt auch, ne?
Wir hatten damals in Geschichte, ich glaube in der 10. Klasse oder so, haben wir so ein Bild besprochen.
Ich glaube, ich weiß, welches Bild du meinst. Das mit der Manifest Destiny, mit dieser Frau, die so über die Steppen fliegt und hinter ihr die Telegrafenlinie.
Ja, genau. Und ich habe dabei Kuchen gegessen und hab da nicht zugehört und habe es jetzt bei der Recherche wieder gesehen und habe gedacht, fuck,
yep.
das ist voll wichtig gewesen.
Yeah.
Und da habe ich nicht aufgepasst. Aber das ist schon irgendwie ein ganz gutes Bild für dieses, eigentlich für das Selbstverständnis der USA nach Westen zu ziehen und für im Prinzip für alles, was passiert, oder?
Ja, also ich würde auch wirklich allen Hörenden empfehlen, schaut dir das mal an. Ja, also American Progress heißt das Gemälde, ja, von John Gast. Ja, das ist halt mega sinnbildlich, ne? Also einfach nur, um kurz mal die Szenerie zu setzen, du hast halt da dieses Bild, in der Mitte ist ja so ein engelhaftes Wesen, ich glaube, die soll Amerika selbst darstellen oder die Zivilisation, und die zieht halt so vom zivilisierten Osten de facto rechts im Bild, ne? Da sieht man Schiffe, da sieht man schon Eisenbahnen, da sieht man Telegrafennetze, Kutschen und so weiter, zieht sie nach Richtung links im Bild, also soll den besten sinnbildlich darstellen, wo halt irgendwie Natives vor ihr fliehen und wo es auch irgendwie ganz dunkel aussieht, während der Osten ganz hell ist, ne? Und die Bisons fliehen und es ziehen die Siedler ihnen nach. Das ist halt mega ein Sinnbild für genau dieses Selbstbild, was sich da halt entwickelt hat, eben dieser Manifest Destiny, ne?
Auf der linken Seite sind ja diese Bisons und darunter sind Menschen, die so Federn am Kopf tragen, also wahrscheinlich indigene Menschen, ja. Einfach. Laufen die vor den Amerikanern weg oder laufen die mit denen zusammen?
Ich würde so interpretieren, dass sie weglaufen oder vertrieben werden. So, das wäre meine Interpretation. Ich glaube, so war es gedacht, dass das eher eine Vertreibung darstellen soll. Die Bisons ja übrigens auch, die wurden dann ja de facto fast ausgerottet von amerikanischer Seite, um die Natives zu bekämpfen, die von denen abhängig waren als Nahrungsquelle. Ne? Also auch sehr sinnbildlich. Man muss ja auch sagen, das Gemälde ist aus den 1870er Jahren. Da war vieles von dem ja schon einfach passiert. Ne? Oder es war schon noch ein bisschen im Entstehen, aber vieles davon war halt auch einfach schon abgeschlossen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein, nicht unbedingt eine Darstellung von dem, was gerade passiert, sondern von dem, was schon passiert ist, und dementsprechend ist da auch schon viel Interpretation da, ne? Oder da wird schon viel irgendwie reininterpretiert von dem Künstler. Aber ich würde so sehen, dass das eher eine Vertreibung darstellt.
Und wenn wir uns die Menschen angucken, die haben ja entweder Schaufeln in der Hand oder die haben Gewehre in der Hand und damit ziehen die immer weiter nach Westen, also beschreiben quasi diesen Weg des Fortschritts, und ich glaube, würde der Maler das Ganze kritisch sehen, hätte er wahrscheinlich eine andere Darstellung benutzt, ne? Hätte wahrscheinlich auch keinen Engel in die Mitte gemalt. So.
Ja, das stimmt, der Engel ist schon sehr, ich meine, man kann das natürlich auf einer ganz sarkastischen Ebene natürlich sehen, aber vielleicht war 1872
der Wein nicht
so.
Also ich meine, wenn man das heute sieht, so da würde man ja sagen, es ist so platt in der Form, so gut, schlecht, hell, dunkel, Fortschritt, unzivilisiert dargestellt.
Das ist sarkastisch wirkt, ne?
Ja.
Klar, nee, aber ich glaube, das war ganz ernst gemeint.
Ich glaube auch, ja. Das ist halt echt so, ja, gerade dieses, was du ansprichst, so dieses hell im Osten, dunkel und irgendwie einfach so ja, triest im Westen und so. Das war schon ernst gemeint, so.
Werbung.
Ihr wisst Bescheid. Wir sagen es trotzdem nochmal, wir werden jetzt unterstützt, und zwar von werkzeug-garten.de. Der Werkzeuggarten ist ein von Svenja und Raphael Jäger geführter Onlinehandel für hochwertige Produkte rund um Haus und Garten.
Das stimmt, wir haben ja irgendwie schon so oft über die Produkte gesprochen, die dort angeboten werden. Von daher haben wir uns das heute mal ein bisschen anders überlegt und werden euch erklären, welche Produkte wir diese Woche hypen. Und ich würde einfach mal anfangen. Mein Produkt kannst du in deine Küche stellen und es würde nicht auffallen.
In meine Küche kann ich es stellen, ohne dass es auffallen würde, okay. Ist es ein Messer?
Nein.
Ist es eine Schere?
Nein.
Ist es... Dann weiß ich es nicht.
Also ich würde dir auch Geld geben, wenn du auf den Namen kommst. Ich habe mich entschieden für organischer Spezialdünger für schmackhafte und gesunde Tomaten. 1,5 Kilogramm kannst du dann schön einsortieren. Da, wo du immer Müsli aufbewahrst zum Beispiel, hast du einfach so Tomatendünger daneben. Ich meine, ey, wenn ihr keinen Garten habt, wie nice ist das denn? Dann habt ihr bestimmt eine kleine Terrasse oder einen kleinen Balkon. Ihr könnt Tomaten dort anpflanzen und die dann noch perfekt düngen und ihr bekommt... Was ist gut bei Tomaten, wenn die so ganz dunkelrot sind?
Ich glaube ja, sie müssen so, auch knackig müssen die sein.
Knackige, dunkelrote Tomaten.
Muss sich anhören, wie wenn man auf eine Möhre beißt, wenn man in so eine Tomate reinbeißt.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, so, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar cooles Produkt, wenn ihr keinen Garten zu Hause habt.
Mein Produkt der Woche ist sehr lang, schwer und an den Enden gebogen.
Ein Schwert.
Nein, es ist kein Schwert.
Ist es, besteht es aus Metall?
Ja, es besteht aus Metall.
Ist es eine Schere? Ein Messer?
Nee.
Eine Axt?
Ich sag mal so, es ist in erster Linie dazu da, Dinge wieder zu lösen.
Eine Schaufel?
Nee.
Dinge zu lösen.
Ja, Dinge zu lösen. Man kennt's so, man hat irgendwas fertig gebaut so und sieht dann, oh Kacke, irgendwas kommt gar nicht hin und dann muss man es wieder lösen. Ich sag's dir einfach mal, weil es glaube ich schwer ist.
Erzähl.
Es ist das Nageleisen. 80 cm Durchmesser von 22 mm, das ist ein richtig stabiles Teil, damit kann man Nägel rausziehen und die Platten oder was auch immer man vernagelt hat, neu vernageln. Mega gut, sowas hat man auch ganz gerne einfach mal in der Hand. Ich mag so schwere Eisensachen einfach so in der Hand zu haben und damit so durch die Luft zu machen.
Ja, besonders wenn die so super schwer sind.
Ja,
ich fühle mich dann immer wie jemand aus Herr der Ringe, der krassen Werkzeugen gerade rumläuft. Unglaublich stark. Alle Artikel werden in kleineren Manufakturen oder Schmieden hergestellt und bei Bestellung direkt am nächsten Werktag geliefert. Zum Beispiel bestellt ihr sonntags, dann bekommt ihr das Produkt Dienstag geliefert.
Der Versand ist ab 50 Euro Bestellwert kostenfrei in Deutschland. Es gibt ein 30-Tage-Rückgaberecht, einen kostenlosen Retourenversand und Raphael und Svenja garantieren euch Bestpreis.
Wir haben schon super oft über die fast 6000 Ratings und den Durchschnitt von 5,0 Sternen geredet. Von daher würde ich jetzt einfach mal auf die Seite gehen und ich lese jetzt einfach mal die neuesten Kommentare vor. Top-Artikel, Top-Verkäufer, alles perfekt gelaufen. Danke gerne wieder. Dann Pflanzenkelle in bester Qualität, die die Gartenarbeit erleichtert und alles gut, gerne wieder in Caps Lock.
Geil,
wenn das nicht
auch,
was heißen
das sind richtig, das sind die alleraktuellsten, ne? Die sind alle aus diesem Monat. Richtig cool. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal gerne auf werkzeug-garten.de vorbei. Und wenn ihr richtig Bock habt und was bestellt, dann könnt ihr in das kleine Gutscheinfeld wild und fremd eingeben. Egal wie ihr es schreibt. Das gibt euch zwar keinen Rabatt, muss ich leider sagen.
Gibt uns ein bisschen extra Geld, dass wir vor allem in Literatur investieren können. Und dieser Code gilt noch bis Ende Mai. Ich weiß gerade nicht, ob mit 30. oder 31. endet. Also nur noch ein paar Tage, wenn ihr das machen wollt. Da macht es auf jeden Fall jetzt demnächst. Dann können wir auch noch ein bisschen profitieren. Lieben Dank.
Werbung fertig.
Aber es passt, dass sie da diese Rolle Draht einfach mit dem Buch zusammen.
Ja, ich find dieses Buch so wild, ne? Die hat einfach ein Buch in der Hand. Wahrscheinlich ist es so eine Metapher für Wissen oder für Weisheit, die einfach nach Osten bringt.
Schoolbook steht drauf, ja. Das ist krass.
Echt?
Ja, Schoolbook. Ja, das ich hab gerade mal reingezoomt.
Was Schoolbook? Ach so, also Education oder?
Oder Bildung oder Zivilisation letztendlich, ne? Es ist halt alles schreit da Zivilisierung. Aber es ist ein schönes Bild. Also ich finde es halt eigentlich wirklich mega imposant, so, wenn es nicht so eine krass asoziale Bedeutung hätte.
Ja, aber ist mega der gute Punkt, worüber man auch nochmal reden kann. Ne? Also Bilder im Podcast immer kacke. Vielleicht ist da irgendwie nochmal
klar, so, das ist so das
Mauerschau,
beste Medium.
Wir haben ja schon eine Mauerschau gemacht, so, also. Ja.
Das ist ja schon noch was anderes oder zumindest vielleicht ist es ein Teilbereich, aber dieser amerikanische Mythos ist ja nicht nur die Manifest Destiny, sondern da ist auch noch diese Frage des Selbstverständnisses als Grenze oder als Menschen, die in die Grenze ziehen, sagen wir mal so. Das wird im amerikanischen Kontext als Frontier Spirit oder so bezeichnet oder halt als die Frontieren. Weil das wird über die nächste Zeit noch ziemlich prägend werden und ich würde sagen, dass das kulturell sich bis heute teilweise gehalten hat, Weil nach Lewis und Clark machen ja dann ein paar Jahrzehnte später hunderttausende Leute genau das Gleiche. Ne? Sie ziehen, wie auf diesem Bild ja auch schon dargestellt, in Richtung Westen. Sie ziehen in diese Wildnis, in das, was dann irgendwann als Wilder Westen bezeichnet wird. Damals hat man es aber eher als Frontier bezeichnet. Und diese Frontier, die prägt die Kultur halt extrem. Also einerseits natürlich mit den Western-Erzählungen, die ja dann gerade später mit den Filmen sehr berühmt wurden, ne? Aber die gab es auch im 19. Jahrhundert schon in eben Schriftform. Und schon im 19. Jahrhundert ist es auch so, dass Zeitgenossen der Zeit diese Bedeutung der Frontier für das Selbstverständnis ziemlich gut eingeschätzt haben. Da gibt es ein schönes Zitat von einem Historiker der Zeit, Frederick Jackson Turner hieß der. Der hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ich glaube es war in den 1890er Jahren, hat er mal argumentiert, dass letztendlich genau diese Frontier, diese Existenz der Frontier, das war, was Amerika letztendlich eine Identität gegeben hat. Weil die Frontier macht Amerika anders als Europa. Es macht eben die USA zu etwas, was nicht nur eine Kolonie ist von, in dem Fall Großbritannien, sondern es ist eben was Eigenes. Und er hat sich da als Resultat auch wirklich Sorgen gemacht, dadurch, dass diese Frontier gegen 1900 einfach langsam verschwunden ist, dass irgendwo auch dieses Selbstverständnis verschwinden würde. Und ich würde aber sagen, dass das eigentlich sich der gute Mann da umsonst Sorgen gemacht hat. Wobei das eher auch viele problematische Seiten hat natürlich. Weil schon vieles von dem, klar, ist jetzt ein bisschen grob vereinfacht und so, aber vieles von dem schon noch fortlebt. Dieses in die Frontier ziehen, dieses Self-Made-Man-Idee, ne? Diese Unabhängigkeit, diese Glorifizierung von Selbstständigkeit, das hat sich ja in der Mainstream-Kultur der USA mega etabliert. Und das kommt schon so ein bisschen aus dieser Zeit und aus diesen Frontier-Gedanken. Dann könnte man noch erweitern, ne? Zum Beispiel Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, was gehört da dazu? Naja, Waffen, ne? Hat auch eine gewisse Konsequenz, die bis heute irgendwo da ist. Generell auch diese Allgegenwärtigkeit der Gewalt in Amerika oder in den USA im Vergleich zu Europa, was man ja oft unterschätzt. Ne? Es ist ein extrem gewalttätiges Land für eine westliche Gesellschaft, einfach was Morde und so weiter angeht. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist alles wegen der Frontier und so weiter. Aber ich würde schon sagen, gewisse Kontinuitäten im Selbstverständnis gibt es da und das sollte man im Hinterkopf behalten. Also da gibt es schon einfach sehr viel, was da noch bis heute eine Rolle spielt.
Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es auch dieser, also klar, du hast es angesprochen, dieses Selfmade und auch dieses, du kannst alles schaffen so, du brauchst nur dein Platz und dann wird dir das Land und das Glück wird dir schon das geben, was du verdienst. Aber auch diese Gewalt, das ist voll der gute Punkt, ja.
Ja, und da könnte man noch ergänzen, so diese Staatsfeindschaft, die es ja in vielen Teilen, gerade republikanischen Kreisen und libertären Kreisen gibt, so dieses Don't Tread on Me, das kommt ja auch davon. Ne? Da sind halt Leute irgendwo hingezogen, bevor der Staat dort war. Und diese Lawlessness, das, ich meine, irgendwann kamen dann zwar die Sheriffs und so weiter, kennen wir alles, ne? Aber so ganz etabliert, so in der Form, wie es bei uns ist, scheint das ja nicht zu sein, sonst gäbe es ja nicht so viel Gewalt. Ist schon krass.
Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns sehr auf die neue große Folge. Ich muss sagen, es ist auf Oles Mist gewachsen und ich bin auch schon gespannt.
Ich würde euch gerne in die Arbeit mit reinnehmen, weil der manchmal Sachen abkürzt, die ich nicht verstehen kann.
Wer, Lewis oder Clark?
Clark vor allen Dingen. Und Lewis macht es auch, die kürzen immer Sachen mit und C-Punkt ab. Ich bin auf dem Dampfer, das heißt und Co., aber ich habe es bei Möglichkeit immer rausgelassen. So, ne? Okay, weil es, ja, man weiß,
man weiß nicht, so, es ist eine Unsicherheit. Und wir sind ein Fakten-Podcast.
Ganz genau, so sieht's aus. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wenn ihr bis dahin noch ein bisschen Freizeit habt, checkt auf jeden Fall Instagram, @wildundfremd. Wenn ihr Feedback habt, irgendwelche Fragen oder so, schreibt uns dort eine DM. Oder
per Mail info@wildundfremd.de. Wir freuen uns versuchen, auf alles zu beantworten. Wenn wir mal nicht antworten, dann ist die Nachricht einfach untergegangen. Bitte seid nicht sauer und schreibt uns einfach nochmal. Schreibt, hey Leute, wie sieht's aus?
Einfach kopieren, einfügen, nochmal schreiben. Genau. Es ist wirklich kein Hass, der da drin steckt. Wir kommen manchmal einfach nur nicht hinterher. Und Steady, wenn ihr Bock habt, uns weiterhin zu supporten, checkt auf jeden Fall Steady ab. Wir würden uns anders doll freuen. Das ist Support, der uns jeden Monat zugutekommt. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir diesen Podcast machen können, warum es finanziell irgendwie manchmal weniger gut, manchmal ein bisschen besser gut hinhaut. Also checkt das auf jeden Fall ab. Wir hören uns nächste Woche mit Lewis und Clark. Ciao.
Ciao.